Wir können anfangen.
Das wird sowieso nichts, aber wir können es probieren.
Es ist ja nicht live.
Das Schlimme ist ja, ich weiß ja, was ich meine. Das ist ja das Schlimme.
Aber die anderen nicht.
Küssen verboten.
Küssen verboten.
Küssen verboten.
Streng verboten.
Einer, der es je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist auch für Männer erlaubt.
Aber nicht mit dem Gesang, Micha. Und jetzt kommt Mann. Das
Intro. Auf, Gayclair.
Mit Basti, dem Gourmet,
Micha, dem Professor Dr. Doktor
und Steffen, dem Kinkypedia.
Willkommen zurück zum Podcast und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast am Start. Und vergesst es immer, unser Micha zuständig.
Vergesst es? Oh mein Gott, oh Gott.
Ja, musst du die Person mal vorstellen für uns.
Also vielleicht kann er dann auch noch ein bisschen selber was sozusagen erzählen. Oh Gott, ich habe so einen Knoten in der Zunge.
So viel geht haben wir nicht, Micha. Also.
Na egal. Auf jeden Fall haben wir jemanden aus Bielefeld, auf jeden Fall da. So, und zwar der liebe Andreas. Und Andreas ist, der liebe Basti hat das vorbereitet und hoffentlich richtig recherchiert, Model, Influencer und TikToker. Hallo Andreas, erstmal schön, dass du da bist.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf in jedem Fall.
Jetzt musst du mal sagen, was machst du eigentlich so in deinem Leben?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch jedes Mal. tatsächlich mache ich eine ganze Menge in meinem Leben, deswegen ist es so schwierig, das in eins zusammenzufassen. Ich habe natürlich Part-Time-Jobs, also Insta und TikTok ist eher so nebenher, würde ich es mal fast sagen. Das Modeling nimmt dann schon viel mehr Zeit in Anspruch. Ich habe aber auch noch einen richtigen Job, also richtigen Job, so dann quasi so ein Backup und bin Manager für Human Resources und bin für das strategische Personalmanagement in unserer Firma zuständig. Also wenn ihr ein Jobinterview habt, kann es sein, dass ihr dann vor mir sitzt.
Also sowas total Bodenständiges sozusagen.
Und das kann aber das ich kann Bastis Gedanken lesen gerade. Man sieht es an deinem Blick.
Du meinst, weil hinter, also für die ZuhörerInnen sozusagen hinter Basti ist eine Couch, so deswegen?
Ja genau, Basti hat auf jeden Fall eine Couch im Kopf gerade.
Egal. Aber wir wollen ja heute so ein bisschen über auch ein Thema reden, was natürlich ja auch mit dem, ganz klar mit dem Thema Diskriminierung zu tun hat, aber auch eben mit dem Thema Öffentlichkeit und wie nimmt Öffentlichkeit auch gewisse Dinge wahr, nämlich wir haben ja quasi Küssen verboten angesummt und das ist natürlich immer so ein Thema, ne, wenn sich zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen in der Öffentlichkeit küssen, wie reagieren da die Leute manchmal an solche Sachen oder wenn sich manchmal auch einfach nur Leute Händchen halten, die eben nicht dem normalen heteronormativen Bild entsprechen, wie die dann angeschaut werden, manchmal dumm angemacht werden. Aber Basti, gab ja einen Grund sozusagen, warum wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Warum sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Ganz genau, da ich so viel Freizeit habe und in den sozialen Medien unterwegs bin, ist mir da eine aktuelle Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, in Klammern ADS, aufgefallen. Und die hat in ihrer Umfrage ausgewertet, dass 38,4% der Deutschen finden, dass es unangenehm ist, wenn zwei Männer sich in der Öffentlichkeit küssen. Und das wurde von Querbild veröffentlicht, diese Studie, und die ist mir halt aufgefallen. Und das ist auch von Kollegen von uns, von anderen Podcasts und anderen queeren Personen, die im öffentlichen Leben stehen, auch geteilt worden über Instagram und so. Das ist mir aufgefallen. Und deswegen ist eigentlich auch ganz spontan die Idee gekommen, jetzt mal darüber sich zu unterhalten, wie das kommt, was wir dazu sagen, was andere dazu sagen und dass man vielleicht auch dagegen machen kann. In der Umfrage ging es ja noch weiter. Die Befragten haben zum Beispiel dann gesagt, dass es ihnen unangenehm ist, wenn Heteropaare sich in der Öffentlichkeit küssen. Das haben 10,5% gesagt. Und bei lesbischen Paaren waren 27,5% der Befragten, die das unangenehm gefunden haben. Und dann gab es noch eine Frage und die ist der Aussage kräftig. 48,8% der Befragten sind der Meinung, dass Homosexuelle aufhören sollten, um ihre, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen.
Da ist natürlich für mich die Frage, warum ist das so unterschiedlich, ob sich zwei Männer oder zwei Frauen küssen? Diese 10,5% bei Heteropaaren, also warum ist es unangenehm, wenn sich überhaupt Menschen küssen? Das ist ja auch vielleicht eine Frage, die wir mal versuchen könnten, für uns zu beantworten.
Es gibt ja Pärchen, jetzt egal welches Geschlecht, welchen Geschlechts, die ja dann manchmal penetrant, zärtlich vor anderen austauschen. Steffen halt den Mund. Jedenfalls, wenn das in einem gewissen Maße passiert, in einem Rahmen ist das ja in Ordnung, aber manche übertreiben es vielleicht haben die das so gemeint. Aber wenn man, ich denke mir immer wieder so, erwische ich mich bei den Gedanken, wenn ich durch die Stadt laufe und da laufen Mann, Frau Hand in Hand durch die Stadt oder wo auch immer und küssen sich. Und ich denke mir manchmal so, wenn ich das mit meinem Mann machen würde, wenn ich mich da so mal umgucken würde, was da für Leute um mich herum, wie würden die da so reagieren, wenn wir das in dem Maß machen würden?
Also da geht es dir, glaube ich, wie allen, ne? Mir ja auch genau dasselbe. Grundsätzlich auch, was das angeht mit Heteropärchen, ne? Dass viele da halt das nicht, also immerhin 10% wollen das nicht sehen oder finden es dann halt zu penetrant. Also es stimmt ja auch manchmal, ne? Manchmal, wenn du dann so Pärchen siehst, wo du dir denkst, Leute, nehmt euch einfach ein Zimmer. Weißt du, das ist einfacher. oder wir müssen halt spontan Applaus geben, weil sie gerade richtig da geactet haben. Aber ansonsten, so wie bei dir ist das auch so. Ich mache mir keine Gedanken darum, wie wirkt das auf andere, wenn ich jetzt mit meinem Mann hier Hand in Hand durch die Straßen gehe. Aber wir machen das tatsächlich, wenn wir da Bock drauf haben. In der Regel haben wir das gar nicht so. Also wir sind jetzt nicht so die Händchenhalter. Ich bin jetzt nicht so ein Rotkäppchen, ne? Also, dass das durch den Wald immer Hand in Hand läuft. Ich weiß nicht warum. Das ist halt so. Das ist ja ganz unterschiedlich. Jedweder Couleur. Aber ich würde mir überhaupt, oder ich mache mir halt auch gar nichts draus. Also ich erwische mich zum Beispiel immer, wenn wir einkaufen sind und ich sehe irgendwas, was ich meinem Mann unbedingt zeigen will, dann schreie ich durch diesen ganzen Laden, ne? Hase, guck mal, oder Maus, komm mal her. Ne? Und er kommt dann auch zu mir und das ist mir ziemlich Brille, wer da schaut und mich irgendwie schräg von der Seite anschaut. Da mache ich mir nichts draus tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Schicksal, das wir mit uns tragen, dass wir da wohlwollend drüber hinweg wegblicken müssen, wenn wir schräge Blicke zugewandt bekommen.
Die Frage ist aber auch, also ich, das hast du auch gerade, oder habt ihr beide gerade gut auch gesagt, gibt ja auch so Unterschiede, ist es jetzt nur ein Kuss oder ist es jetzt in der Öffentlichkeit nur ein Kuss oder ist es mit Formelei und sonst irgendwas oder ich habe das auch schon mal erlebt, wo ich dann dachte, wo ist diese Hand gerade bei dieser Frau in der Hose? Das in der Öffentlichkeit, muss das jetzt sein? Aber das ist halt, ne, ein gewisses Schamgefühl auch möglicherweise dabei oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen möglicherweise auch Neid, kann ja auch möglich sein, theoretisch. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz relevante Sache. Und die Frage, die ich mir, und das war ja auch die Aussage mit den 48,8%, sozusagen, dass Homosexuelle nicht so viel Wirbel um ihre Sexualität machen sollen. Ich persönlich finde ja, die meisten Homosexuellen machen ja gar keinen Wirbel um ihre eigene Sexualität, sondern vielmehr, dass die anderen Leute sozusagen, ist so mein Gefühl ganz, ganz oft. Ne? Also natürlich gibt es bei allen, aber ich kenne auch Frauen, die extrem viel Wirbel über ihr Sexualleben machen, wo ich dann so denke, so, das will ich alles gar nicht wissen und so. Privatleben, kann es machen, aber ist nicht jetzt mein Interesse. Und das ist eben, glaube ich, die Frage, die man sich auch stellen muss. Machen sich nicht andere, die das blöd finden, dass über das Thema Sexualität zwischen Männern geredet wird, mehr Wirbel drum, weil sie darüber erzählen permanent, dass es sie stört, möglicherweise. Also es ist jetzt ein bisschen komplex, aber es gibt ja diese umgekehrte psychologische Sache, dass Menschen, die sich über andere Dinge aufregen, meistens das in mehr in den Mittelpunkt stellen, als was es eigentlich im Mittelpunkt stehen würde. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, müsste man wahrscheinlich nach einem Klischee schauen. Ne? Also wir gehen mal noch einen Schritt zurück und sagen mal, okay, es sind ja viele Sachen mit Klischees behaftet.
Ja, klar.
Ja, dann heißt es dann, ja, die Schwulen, ne? Die halten normale Händchen und tralala und Küsschen hier und Küsschen da und, ne? Und werden als verweichlicht und so weiter dargestellt. Und schon hat man, sobald man sagt, wie finden Sie das, wenn Sie zwei Männer Händchen halten in der Stadt sehen, hat man ja sofort so ein klischeebehaftetes Bild im Kopf. Ähnlich ist es wie mit lesbischen Paaren. Da kommen sofort andere Bilder im Kopf. Und ich glaube, da ist ja schon der Kern, ne? Also die Ursache des Ganzen, dass man sich davon erstmal befreit, dass man es relativ neutral zwei Menschen sieht, egal welches Geschlecht, ne, die Händchen halten und sich gern haben oder sich lieben. Und dann kann man anfangen zu schauen und vielleicht sogar in gewissem Maß zu bewerten, dass es too much auf der Straße ist. Es gibt so eine allgemeingesellschaftliche Regel, die wir uns nach außen geben oder nicht.
Eine gesellschaftliche Konvention.
Ja. Das schon sagen. Sag mal, wir leben ja jetzt gerade in so einer Zeit, wo diese queere Sichtbarkeit ja mehr und mehr herauskommt, auch jetzt in den Medien. Es gab ja noch nicht so viele so queere Stories in Serien, in Filmen und so. Ich denke mal, das ermutigt auch jetzt vielleicht gerade junge Leute, die jetzt sich selber finden, ermutigen, das nach außen zu gehen und sich da nicht zu verstecken. Und das ist ja jetzt auch dann das gesellschaftliche Bild, was jetzt vielleicht immer die letzten Jahre, Jahrzehnte im Hintergrund gewesen ist. Jeder wusste, es gibt Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben oder was auch immer. Aber die haben das halt sich jetzt nicht nach außen so getraut. Und durch diese Sichtbarkeit in den Medien trauen sich halt immer mehr Leute, das nach außen zu tragen. Und das wird natürlich auch sichtbar, auch jetzt für heterosexuelle Menschen. Das ist jetzt gleich, glaube ich, auch gerade so eine gesellschaftliche Veränderung, die da jetzt stattfindet. Diese Sichtbarkeit nach außen. Für uns als Community, aber halt auch so für die heterosexuelle Community, sage ich mal. Dass sich da halt jetzt Leute nicht so einen Kopf machen, wenn sie draußen sind, ob sie da jetzt Zärtlichkeiten austauschen, in welchem Rahmen auch immer. Ich denke mal, vielleicht in ein paar Jahren sind wir jetzt dann an dem Punkt, wo das dann nicht mehr so diskutiert wird, aber jetzt wird es halt diskutiert. Es gibt halt noch so Menschen, die da jetzt, muss das sein? Und ich weiß noch, bei meiner eigenen Hochzeit, meine Kolleginnen, die ja alle heterosexuell sind, die haben das wieder im Gegenteil so verniedlicht. Also kamen ja Freunde von uns rein, die hatten das gleiche Hemd, das ist ja niedlich und ach, die Beten sind ja so, also die haben das so richtig so, aber richtig verniedlicht. Und die verniedlichen mich und meinen Mann heute immer noch, das kriege ich auch manchmal noch so mit. Ach, wenn ich das immer sehe, das ist immer so süß miteinander und ihr das immer so miteinander macht, wo ich mir denke, ja, wir sind zwei Männer, ich bin ja Ende 20 offiziell und die verniedlichen das und die denken, ach, wie ihr das immer so alles schafft und wo ich mir denke, also bei einem heterosexuellen Mann über 18, sage ich mal, da macht ja jetzt vielleicht Kinder so im Kopf, wie er da jetzt seinen Haushalt macht und wie er da jetzt zusammen im Urlaub fährt. Und die verniedlichen das heute immer manchmal noch.
Auch diese Rollengeschichten, ne? So, ja, wer macht denn bei euch den weiblichen Part? Wer macht denn? Das ist ja alles auch ein Teil von, also wenn ich es ganz scharf ausdrücke, ja auch von der Diskriminierung. Ne? Jemand, ja, wer ist denn bei euch jetzt die männliche Rolle? Wer ist bei euch die weibliche Rolle? Und ach so, ja, also du kochst, na okay, dann bist du also die weibliche Rolle. Und wo du mal das, also worüber sich vor allem die Leute dann Gedanken machen. Das ist ja das Interessante darüber. Ne? Also das ist ja schon auch ein gewisser Voyeurismus, der da herrscht. Und ich wollte das deshalb auch nochmal verstärkt mit diesem Klischee sagen. Ne? Ich hatte eine Arbeitskollegin, wir hatten ein Shooting in der Firma. So ein professionelles Shooting, da sollten wir uns alle ganz, ne, so ein Vollfasching mit Tapete am Hals und so, und dann soll das ganz toll aussehen. Und dann sagte eine Freundin, also eine Kollegin von mir, ja, du, könntest du mich schminken? Und da ist er, was? Wie? Warum soll ich dich schminken? Ja, du bist doch schwul, du kannst das doch. Ey, ganz ehrlich, und damit fängt das an, ne? Das meinte ich mit Klischee behaftet. Die haben sofort ein Bild im Kopf, ne? Und wenn du dem dann nicht entsprichst, dann sind die total schockiert, du kannst gar nicht glauben, ne? So,
aber hättest du dich doch mal ausleben können, ich hätte die total verunstaltet. So,
Ich auch, ja.
Oder am besten, ich hab auch einen schwulen Freund, kennst du den? Ja klar, natürlich kenne ich den, ist ja logisch.
Wir sind ja nur drei auf dieser Welt, so ungefähr, ja.
Ja, genau. Das ist ja noch nur so eine Randerscheinung, richtig.
Wir haben jetzt einen neuen Arzt zum Beispiel und da haben mich jetzt schon mehrere Leute gefragt, du merkst das doch, ist der schwul? Wo ich mir denke, ich habe kein Radar, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber die ganze, was? Also wir dachten, wenn das einer willst, dann du. Wenn ich es praktisch wüsste, würde ich es dir auch nicht sagen.
Also bei meinem Hausarzt weiß ich das, aber da weiß ich das einfach, dass der halt nochmal schwul ist.
Aber das werde ich auch tatsächlich ganz oft gefragt, ist der schwul? Und wenn du dann sagst, jo, der ist definitiv schwul, dann kommt direkt, nein, das kann nicht sein, nein, definitiv nicht. Selber fragst du mich dann, dann halt einfach Maul, ganz klar. Ja. Ne? Also,
oder frag doch ihn selber.
Ja, genau, halt, frag ihn selber. Und, ja.
Ich glaube, das Problem ist halt, dass halt viele in ihren Köpfen halt nur ein bestimmtes Bild von Paaren halt auch in der normalen heterosexuellen Welt haben und die halt so wenig Unterschiede kennen, so auch zwischen Menschen, also bei Menschen, dass sie halt das nicht schaffen, halt versuchen, das Muster, was sie im Kopf haben, halt diese Schablone halt überzulegen, um irgendwie natürlich sich das erklären zu können, bestimmte Dinge vielleicht auch möglicherweise. Und das macht es halt schwierig. Ich sag mal so, ein klassisches Beispiel ist ja alleine auch das Thema, wobei das, glaube ich, besser geworden ist. Ich habe das zum Beispiel bei einer Kollegin gehabt, als die damals ihr Kind, also es gab dann schon das Elterngeld dann und sie wollte halt, also sie hat halt eben wirklich nur die Mutterschutzzeit gemacht und ihr Mann ist halt hauptsächlich zu Hause geblieben. Die hatte mal erzählt, was für Diskussionen es gab, wie sie denn als Mutter warum der Mann denn zu Hause die Elternzeit macht, sind ja auch solche Beispiele. Man hat halt immer dieses Schema X so im Kopf ganz oft und dann, wenn da irgendwie was nicht passt, wie so, passt das halt nicht. Und das ist halt schwierig, weil wir Menschen, glaube ich, ganz, ganz viel in Schubladen denken, was manchmal auch natürlich hilfreich sein kann, um gewisse Dinge halt zu vereinfachen, aber eben auch ganz, ganz viel und ganz, ganz oft zu Diskriminierung auch führt und manchmal auch gar nicht bewusst, sondern ganz auch unbewusst manchmal. Ne? Das ist eben, glaube ich, das ist auch, glaube ich, nicht schlimm. Am Ende ist es ja entscheidend, dass die Leute so weit in der Lage sind, es zu reflektieren, für sich selbst zu erkennen, Mensch, vielleicht ist das gerade auch nicht in Ordnung. Und ich glaube, niemand, kein Mensch ist ja frei von Diskriminierung am Ende. Die Frage ist immer der Selbstreflexion und das zu erkennen und dann zu sagen, hey, das war jetzt kein gutes Verhalten oder das war jetzt irgendwie doof, habe ich erkannt, ist nicht gut gewesen und fertig. Ist ja auch die Frage sozusagen, Basti hat es ja auch anklingen lassen, Steffen, Basti, habt ihr irgendwie Erfahrungen gehabt schon mal in der Öffentlichkeit, Händchen halten, küssen oder was auch immer, wo dann irgendwie doofe Blicke kamen?
Also wenn ich mit irgendjemandem Händchen halten sollte, dann gucke ich nicht auf andere Menschen. Aber ich habe jetzt persönlich noch keine krassen negativen Erfahrungen gemacht. Ich meine, mit meinem jetzigen Mann, wir sind auch nicht so die Händchenhalter, aber da ist auch noch nie was passiert. Also klar, ich rufe den auch durch den ganzen Laden, Schatz, komm mal her. Oder umgekehrt, ne? Da habe ich kein Problem. Problem mit und da achte ich gar nicht, ob es da irgendwas an Blicke gibt. Ich glaube nicht. Und selbst wenn, wäre mir das reichlich egal. Wenn jemand aggressiv kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich dementsprechend aggressiv auch zurückkommen. Also ich bin da abgehärtet und wenn mir einer zur Fresse hauen will, haue ich zurück. Fertig. Oder ich lasse zurückkommen. Das ist mein Angestellte.
Du sagst das auch richtig, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, dass man natürlich nicht auf die Blicke der anderen schaut. Also das ist uns ja ziemlich egal. Also ich meine, die Heteropaare oder alle anderen machen das ja auch nicht. Das ist uns ja auch ziemlich Wurst. Ne? Also wir machen uns ja doch tatsächlich nichts draus. Das ist ja auch okay so. Und ich finde auch, je normaler man, normal, es klingt, wir sind alle normal. Ich versuche es gerade irgendwie rein neutral auszudrücken. Aber je selbstverständlicher wir mit der Form unserer Beziehung, ob zum Mann, zu einer Frau, zu einer Ziege oder was auch immer umgehen, je selbstverständlicher wir das nach außen leben, umso weniger Bedenken gibt es ja auch woanders. Wir wohnen hier in einer streng katholischen Straße, in einer Region, sind hierher gezogen. Wir haben hier ein Haus gebaut auf dem Spielplatz. Das waren so lauter kritische Sachen, immer im Politikum und dann ziehen nur noch zwei Männer her, um Gottes Willen. Also hier war richtig was los. Ne? Aber am Ende kriegen wir hier nur von allen Nachbarn immer, die kümmern sich um uns. Wir haben ein super gutes Verhältnis zu allen Nachbarn. Also ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wie man das nach außen lebt. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwelche Klischees erfüllen muss, wenn die erwartet werden. Bin halt auch nicht so der, bist du ja, Steffen, ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Also, oder hängt jetzt bei dir irgendwie die Regenbogenfahne aus dem Fenster?
Bei mir nicht, ja. Nee. Einmal im Jahr, höchstens.
Und was habt ihr schon
also,
mal?
Also wir sind jetzt auch nicht so die Händchenhalter in der Öffentlichkeit. Ich versuche mich auch gerade zu erinnern. Ich kann mich halt bloß so an Ereignisse erinnern, wenn wir mit befreundeten Pärchen unterwegs waren, die halt, wir waren mal im Zoo mit einem befreundeten Pärchen, die sind da händchenhaltend durchgelaufen und da habe ich auch manchmal so mitbekommen, wie die so angeguckt worden sind und dann also die Köpfe so zusammen und so der Finger da in die Richtung, da kann ich mich dran erinnern. Ich weiß noch, unser erstes Date war damals im Zoo und da war damals ein lesbisches Pärchen, also das ist immer noch unser Insider bis heute, weil das war unser erstes Date da. Da lief immer dieses lesbische Pärchen, haben immer irgendwie den ihre Wege gekreuzt und so und die sind halt auch sehr innig miteinander rumgelaufen. Und da hat man auch so mitbekommen, wie die so angeguckt worden sind. Und die sahen halt auch sehr maskulin aus. Also man sah, dass es Frauen sind, aber halt etwas maskuliner auch gekleidet und so. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Aber uns jetzt persönlich, also wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Also mein Mann und ich, wir sind sehr innig miteinander, so familiär oder Freund, im Freundeskreis, da können Micha und Steffen ein Lied von singen. Da sind wir sehr zutraulich miteinander. Aber so, wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, das ist halt auch, da mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Kopf. Das ist unser Alltag und das sind wir auch wie jedes andere Pärchen auch. Ich renne rum und gucke in die Regale, was ich heimlich in den Korb tun kann, damit er es nicht sieht, damit das bezahlt wird. Aber ich weiß noch, wo wir in den USA waren. Da hatten wir auch die gleichen Frisuren, aber dachten alle, dass wir Brüder sind. Das fanden die ganz lustig. Ich kann jetzt wirklich nichts erzählen, was irgendwie negativ war, dass wir irgendwelche negativen, auch jetzt, wo wir unsere Hochzeit hatten, die war ja hier in Leipzig, im Bayerischen Bahnhof. Das war ja auch ausgeschildert als Bierhochzeit. Sebastian und Patrick, und da waren ja rundherum die anderen feiern. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas mitbekommen, aber bei uns gab es dann halt noch eine Track-Performance. Da standen dann sogar noch die anderen Gäste aus den anderen Abteilen damit bei uns in der Tür und haben dazugeguckt. Ob es da jetzt irgendwelche Reaktionen gab, weiß ich nicht, ob negativ oder so.
Ich kann mich nicht erinnern.
Also da kann ich ja auch reden. Also ich plane ja auch gerade meine Hochzeit und was das Thema Locations oder so angeht, ich habe da nicht eine negative Reaktion bekommen. Egal, wie man anfragt. Selbst die kleinste Dorfkneipe, wo ich natürlich nicht hingehen würde, als schwuler Mann, aber um ein paar Klischees zu erfüllen. Aber selbst da kam immer ein ernstzunehmendes Angebot, Nachnamen mit Herr so und so und Herr so und so. Hier ist Ihr Angebot. Also da war ich teilweise selber überrascht, dass das so unkompliziert war und da keine dummen Kommentare kamen. Aber es ist ja hier auch eine Großstadt. Und laut Klischee haben die ganzen Spucken ja alle viel Geld. Gut, bei uns vier stimmt das vielleicht auch, aber...
Also da kann ich nur mal ein Beispiel mal nennen. Also das geht mir die ganze Zeit nämlich durch den Kopf, ne? Wenn ich und mein Liebster...
Der Grottenolm?
Ja, der geliebte Grottenolm. Wenn die irgendwo einkaufen sind und irgendwie was mit beraten, so. Also ich habe immer das Gefühl, wenn die mitkriegen, wir sind ein Paar, dann geben die sich noch mehr Mühe... Manchmal noch mehr Beratung, sie nehmen sich noch mehr Zeit, so nach dem Motto, die müssen wir gut beraten, die haben Geld, die kaufen auf jeden Fall was. So, das weiß ich, es ist irgendwie so ein bisschen so, ist ja auch irgendwo ein Klischee, ne? Es gibt ja immer wieder so, gab auch mal vor Ewigkeit mal eine Umfrage, wie die Leute so die Einkommensverhältnisse von unterschiedlichen Konstellationen einschätzen würden. Und da gab es eben auch klar, ja, homosexuelle Paare sind reich. Automatisch.
Aber statistisch ist es, glaube ich, gar nicht so.
Statistisch ist es von bettelarm bis superreich alles genauso wie im normalen gesellschaftlichen Durchschnitt auch, weil die Menschen natürlich alles Mögliche haben an sozialen und beruflichen Hintergründen. Durch die Bank weg, von Bankern über arbeiten bei der Müllabfuhr oder was auch immer, oder sind Manager oder was auch immer. Also das ist ja wirklich alles vertreten, ganz normal. Deswegen, aber das ist halt auch irgendwo ein Klischee.
Also ich bin mit meinem Mann, also wir sind ja eingetragene Lebenspartner. Wir haben damals aber schon gesagt, das ist ganz normal eine Hochzeit. Ich sage zu meinem Mann, also wir müssten jetzt, nachdem das jetzt gleichgestellt ist, müssten wir quasi nochmal zum Standesamt offiziell einschreiben lassen. Werden wir auch machen. Ist jetzt aber ein Formakt tatsächlich. Wir sind seit 2012 verheiratet und zu der Zeit, oh Gott, genau, wir feiern dieses Jahr 10-jährigen Hochzeitstag. Das ist tatsächlich so, wir haben in der Nähe von Schwerin geheiratet. Wir haben uns da so ein Schloss angemietet für ein Wochenende, damit wir mit allen Freunden zusammen feiern können das ganze Wochenende, also von Freitag bis Sonntag. Und als wir so das Vorgespräch hatten in diesem Amt, das war ja so ein Amt so mitten auf dem Land im MacPom, da waren wir das allererste Gay-Paar überhaupt. Die waren super nett, die waren auch sehr bemüht, aber die mussten sich halt erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, das hat man schon gemerkt. Und im Schloss war es genauso. Da waren wir auch die ersten zwei Männer, die dort geheiratet haben. Und am witzigsten war allerdings, wir haben dann Tanzunterricht genommen, weil wir gesagt haben, naja, okay, dann gehört auch so ein Hochzeitstanz irgendwie dazu. Gar nicht meins, ich bin ja nur so der Umzappler und soll jetzt hier irgendwie so ein Standard. Und mein Mann hat sich irgendwie so ein Lied von Madonna, das ist mein Lieblingslied, dann gesagt, ja, okay, dann tanzen wir dazu. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Dann haben wir uns eine Tanzlehrerin genommen und die Gute war immer total verwirrt, denn sie kannte ja nur den männlichen Part, den weiblichen Part, der Mann übernimmt die Führung und nun stand sie halt da und war dann jedes Mal total verwirrt, weil wir beide relativ dominant sind und jeder wollte irgendwie die Führung übernehmen. Die ist fast verzweifelt an uns tatsächlich. Wir mussten auch nichts bezahlen, weil sie gesagt hat, ganz ehrlich, ich will kein Geld von euch. Ich will nur, dass das irgendwie gelingt. Das ist mir schon Lohn genug. Und das war auch ganz witzig. Aber ich weiß noch damals beim Standesamt, als wir das erstmal vorgesprochen haben und die uns sagt, naja, sie brauchen auch ein Familienbuch. Das ist ja da diese Eheurkunde und dann muss das ja in so ein schönes Familienbuch. Da sagte die dann zu uns tatsächlich, ja, wir haben hier das und das, so ein weißes und so ein blaues und rotes, alle ganz schrecklich. Und jedenfalls sagte sie dann, aber wir hätten auch noch eins für so Leute wie Sie.
Oh je.
Das hat mich so angetriggert, da ich dann gesagt, was ist denn das für ein Buch für Leute, was meinen Sie denn damit genau? Ne? Und dann holte die da so ein Buch raus, ungelogen, in Regenbogenfarben, das komplette Buch, umschlagen, und meinte, ja, das würde doch dann zu uns passen, wir könnten das ja gern nehmen, weil das ist ja dann quasi, und da habe ich gedacht, Mäuschen, du musst wirklich noch mal ein bisschen in die Toleranzschule gehen und noch ein paar Nachstunden nehmen. Also da hat man es gemerkt. Es war, man muss dazu sagen, 2012. Wir sind jetzt 14 Jahre zusammen und 2012 so in anfänglichen so Lebenspartnerschaften. Wir mussten nirgends kämpfen. Wir wurden überall akzeptiert. Ich würde nicht mal sagen toleriert, sondern wirklich akzeptiert. Aber man ist immer wieder so ein bisschen an so Dinge gestoßen, wo man dachte, ja, okay, kann man drüber stehen, aber ist jetzt auch nicht so pralle, ne, was sie da so rausholen. Wahrscheinlich nicht mal absichtlich, aber es ist dann das Schubladendenken, was dann so rauskommt. Ne?
Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das erlebt man, glaube ich, oft, dass viele Leute dann so in dem Moment so, warum reagiert denn der jetzt so pikiert oder sowas? Und dann sieht man aber manchmal so bei Leuten, dann rattert es im Kopf irgendwie und dann irgendwie ist es ja auch ein Lernprozess und dann ist es ja okay, wenn dann wirklich ein Denken im Kopf stattfindet. Und dann hat es ja dann irgendwo dann auch gefruchtet, zumindest bei den Leuten, die das nicht mit voller Absicht tun. Es gibt ja auch Leute, die machen das mit voller Absicht. Die wollen die Leute auch ja in Schubladen mit Absicht stecken, das macht es dann eben ganz schwierig. Ne?
Mein Mann, der hat mir jetzt erzählt, der hat ja einen technischen Beruf, der ist Maschinenbautechniker und arbeitet dann in so einem Betrieb und letztens da war auch in der Kantine und wir hatten keine Lust zu kochen und hat immer von der Kantine sich dann das Essen mitgeben lassen und die Kantinenkraft, ich nenne sie Petra, weil für mich heißen halt Kantinenkräfte Petra, ist natürlich auch eine
Klischee,
ja. Und da hat sie ihm das Essen gegeben und da hat sie ihm ein Bild gezeigt, hier als Einrichtungsvorschlag für deine Freundin. Und da hat er gesagt, ich habe keine Freundin, ich habe einen Ehemann. Guckte den an, eine Minute, und dann sagt sie, echt jetzt?
Oh Gott.
Und der so, ja. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sieht man immer den Leuten an. Du hast richtig gesehen, wie die so erstarrt ist und überlegt hat, verarscht er mich jetzt? Und dann dieser Spruch, das sieht man doch den Leuten an. Die war völlig, nee. Und dann auch noch hier. Also wie im Zoo hat er gesagt, die hat mich angeguckt, als wie eine Giraffe. Als hätte sie zum ersten Mal eine Giraffe gesehen. So typisch, ne?
Aber es gibt auch die Situation, das habe ich erst erlebt. Ich bin ja jetzt in einer neuen Abteilung auf Arbeit und da ging es auch um das Thema Hochzeitplan. Ich möchte das irgendwo, wir hatten so eine Gruppensache und da habe ich reingeschrieben, was bei der Frage, was macht ihr dieses Jahr noch, was ihr noch nie gemacht habt, da habe ich heiraten reingeschrieben. Da ging natürlich die ganze, alles los. Ne? Da hat die Kollegin angerufen, ja, und deine Freundin. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich habe keine Freundin. Aber du heiratest doch. Ich so, ja, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund. Und dann die Situation, weil die sind ja alle total aufgeklärt und alle offen. Ach so. Dann geht das mal 3 Minuten lang. Ach so, Entschuldigung. Und ach so, und auch toll. Und dann
genau. So,
ja. Dann merkst du bei den ich merke es auch hier im Haus, weil das ist ja hier so eine Gegend, alles sehr grün und sozialdemokratisch, ne? Und als wir hierher gezogen sind, da hat man schon gemerkt, also die mussten sich teilweise wirklich anstrengen, das als so aussehen zu lassen, als ob sie es alles normal finden und als ob sie das jeden Tag hätten. Also manchen Leuten hier im Haus.
Bei euch im Haus?
Ja, also du hast gemerkt, die waren alle nett und freundlich immer, ne? Und alle offen. Aber manchen Leuten hast du es angesehen, dass sie sich kurz anstrengen mussten, das so aussehen zu lassen, als ob das für die ganz normal wäre. Sobald
das ihrer
politischen Einrichtung entspricht, aber sie kannten es bisher halt nicht, weil sie es vorher nicht gesehen haben. Inzwischen wohnen wir hier 10 Jahre.
Bei euch
fast, und die wissen, dass ich der Lauteste bin im Haus, wenn ich hier die Anlage aufdrehe. Also, und inzwischen haben wir auch mit den ganzen hier gut Kontakt und sind alle per Du. Also.
Da fällt mir gerade was ein. Wir haben uns vor Jahren, wo wir in unserer alten Wohnung gewohnt haben, gegenüber in der gleichen Straße auch eine Wohnung angeguckt, eine Maisonette-Wohnung. Da war ein Freund von uns mit dabei und da haben wir uns die Wohnung angeguckt. Die Maklerin auch hier, so eine Uschi da, die fragte dann irgendwann, ja und wer zieht denn hier ein? Ihre Freundinnen hatten wohl keine Zeit und wieso? Wir haben keine Freunde, wir ziehen jetzt zusammen. Dann, ach so, eine WG. Und dann habe ich dann so kurz überlegt, na, spielst du das Spiel jetzt mit? Oder habe ich gesagt, nee, wir ziehen ja ein. Und dann haben wir das halt gesagt. Also das war richtig das kippte die Stimmung. Also die war dann völlig desinteressiert, dass wir diese Wohnung, also man hat das richtig gemerkt, wie die das nur noch hinter sich bringen wollte. Und wir haben, auch wo wir dann da draußen waren, und unser Freund hat gesagt, was war das denn? Ich sage, das war eine Maklerin, aber ich weiß auch nicht. Also das fällt mir gerade so ein, wo du das erzählt hast mit eurem Haus. Also wenn ich mal bei euch im Haus gucke, was da am Klingelschild so steht, also das wundert mich jetzt schon ein bisschen.
Nein, es ist alles okay, aber man hat manchmal gemerkt, so, die mussten sich wirklich anstrengen, ihre politische Einstellung, die sie normalerweise haben, auch deutlich zu sagen, ja. Wenn sie halt sehr grün und sozialdemokratisch sind, so, ja, das ist ja ganz normal und wir müssen jetzt das normal finden und ganz toll und die umarmen und alle ganz toll finden. Inzwischen ist das auch normal. Also,
aber wo wollte sich da anstrengen?
Hat auch nie einer was gesagt. Hat auch nie einer, aber man
hat im Treppenhaus oder was?
Ja, naja, man sieht sich ja im Treppenhaus. Es ist ja ein kleines Haus hier mit 8 Parteien oder so. Also, und da kennt man sich ja irgendwann. Das sind ja alles Eigentumswohnungen.
Also bei uns im Treppenhaus ist es so, da sind immer wieder die Leute erschrocken, wenn da der Fahrstuhl aufgeht und du stehst da drin. Da gucken die dich immer an, wie, oh, hier wohnt ja noch jemand, der den Fahrstuhl auch benutzt.
Das habe ich in meiner eigenen Küche. Wenn ich um die Ecke komme, mein Mann erschreckt sich jedes Mal. Und ich so, Entschuldigung, ich wohne hier auch noch.
Ja, aber das kann ich schon irgendwie verstehen.
Aber zum Thema Wohnung nochmal, also das war bei uns damals eigentlich ganz witzig, kann mich noch so einigermaßen gut dran erinnern. Wir hatten ja eigentlich, also ich hatte ja arrangiert, dass wir uns eigentlich, ich wollte ja eh die größere Wohnung haben und mein Liebster hat ja eigentlich die kleinere Wohnung eine Etage tiefer und habe dann das so arrangiert, dass wir natürlich nur die kleine angucken, dann zufälligweise die große angucken. Und bei der Maklerin oder der von der Wohnungsverwaltung, die dabei war, da war das irgendwie anders, irgendwie. Und zwar meinte die dann irgendwie so, na, sie ziehen ja sicherlich dann zusammen hier ein und wie lange sind sie denn schon zusammen? Ich weiß nicht, woran die das gemerkt hatte oder sowas.
Ach, Micha.
Ja, echt jetzt. Ja, das sagst du mal, hä? Und auf jeden Fall fand ich es ganz witzig, weil, also dieser Fakt, dass wir zusammen waren, hat irgendwie Bonuspunkte wohl gebracht bei denen, habe ich im Nachhinein herausgefunden. Weil dann war auch wieder Klischee, oh klar, sicheres Einkommen, relativ unkompliziert und so. In dem Sinne positiv, aber auch irgendwie so dann auch wiederum ein Klischee.
Ja, wir haben das noch erlebt, als wir so Wohnung gesucht haben. Also wir sind ja beide aus Berlin, sind vor 7 Jahren erst in die Ecke gezogen und wir hatten nie Probleme bei der Wohnungssuche, auch wenn wir uns eine Wohnung angeschaut haben mit X-Pärchen, Hetero-Pärchen, Jüngere, wo dann die Vermieter schon denken, naja, okay, dann kommt dann irgendwann das Kleinkind und das ist ja auch eine Diskriminierung.
Ja, klar. Ne?
Darf man ja nicht vergessen. Wir hatten das ganz oft, dass dann so die mit uns die Wohnung angeschaut haben, uns zur Seite gezogen haben und gesagt haben, kommen Sie mal nach der Besichtigung zu mir und dann machen wir das hier fertig. Und dann klären wir das und dann ist gut. Ne? So. Und so hat man das dreimal, wirklich dreimal erlebt tatsächlich, wo wir natürlich auch nicht Nein gesagt haben. Das ist ja ganz klar, meiner Wohnung. Und ich weiß noch, als wir hier das Haus gebaut haben und das erste Treffen mit der Architektin hatten, wir tragen ja beide den, mein Mann hat ja meinen Namen angenommen. Und dann hatten wir uns dann nur für einen Termin angekündigt und sie kamen dann. Und dann sitzen wir da so und dann sagt, schlägt sie so ihr Buch auf und dann fangen wir so an, ein bisschen rumzumalen in ihrem Grundriss und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann sagt sie so, ja, das sieht ja jetzt so ein bisschen danach aus. Also wohnen sie dann mit beiden Familien hier in diesem Haus, ne? Oder wollen wir zwei Eingänge machen? Ja, wir sind beide Familien. Ja, na, also sie sind ja offensichtlich Brüder, ne? Also nicht nur, dass sie ja gleich, sie haben ja auch den gleichen Nachnamen und so. Wir sind verheiratet, ne? Da ist ja alles auf dem Gesicht gefallen, ne? Die musstest du erstmal irgendwie wieder, weiß ich nicht, zur Besinnung ohrfeigen, damit die wieder mal klarkommt und in der Realität landet. Und dann hat sie gemeint, ach so, ja, oh, nee, das sieht man ihnen aber auch nicht an. Und da, also diesen Spruch, ne, man sieht es ihnen ja gar nicht an, hat er mir so Klischee halt, ne, tatsächlich. Und so war es dann aber auch tatsächlich, als wir hier gebaut haben und wir mal im Bau standen, immer im Rohbau, kamen immer die Nachbarn und haben gesagt, ach, sie sind bestimmt die Architekten, ne, oder ah, sie sind bestimmt hier die Bauleiter und so weiter. Also kein Schwein ist darauf gekommen, dass wir beide nun hier als Familienmodell in dieses Haus ziehen. Und keine Sau ist da drauf gekommen. Alle dachten irgendwie, das sind immer nur die Architekten, ne? Bis wir dann die Einladung zu der Open House Party verteilt haben und uns dann in der Nachbarschaft vorgestellt haben. Dann wurde langsam klar, okay.
Ne, ein homosexuelles Pärchen zieht hier ein.
Oh, ja, mit Blick auf die katholische Kirche vor allem, ne? Und alle Nachbarn kamen. Alle, ausnahmslos. Weil natürlich jeder sehen wollte, jetzt wollen wir mal gucken, wie so diese Homos aus Berlin so wohnen.
Das ist bestimmt also, alles in rosa und so, ne?
Alles top durchdesignt, alles in weiß und ganz minimalistisch mit schweineteuren Möbeln und alles.
Ja, genau.
Und Gold und kupferfarbene Hintergründe und was ist halt alles so die Spulenmänner.
Bestimmt neben dem Spielzimmer.
Genau, ich wollte gerade sagen, das andere Extrem, da hängt ja noch die Slingen und so weiter. Ne? So wird es bestimmt sein. Und da waren die halt tatsächlich so ein bisschen
enttäuscht.
Ja, so ein bisschen wieder so, naja, oh ja, schön, ne? Aber irgendwie haben sie wahrscheinlich irgendwas erwartet.
Ich finde nicht anders als bei uns.
Wo ist dann jetzt hier immer die Gangbang? Was gab es da für Einzugsgeschenke?
Weitschen.
Also ganz, ganz toll. Wir haben einen Fotografen gegenüber, der hat die Bauphasen fotografiert während der ganzen Zeit. Und dann haben wir so quasi so ein Panorama bekommen von allen Bauphasen, bis das Haus stand. Das fand ich richtig süß.
Das ist süß, also, ja.
Das ist cool, sowas.
Die üblichen Sachen, ne? Also, was man so kriegt, Brot, Salz, Wein, ganz viel Wein, ganz viel Wein. Und dann aber auch, ja, und dann aber auch immer, wir gehen mal, sie sind bestimmt Weinkenner, also es ist ein wirklich guter Wein. Wir haben uns extra beraten lassen, weil das ist auch Klischee, ne? Oh, die Kronen haben Geld, ne? Die geben das für Wein aus und wir für ihren dicken Mercedes und dann bauen sich hier so eine Stadtvilla und so. Dann werden wir mal einen teuren Wein mitbringen. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, okay, ey, so eine Flasche Bier hätte es aber auch getan, ne? Da wären wir auch happy gewesen. Aber so what, ne? Wir nehmen es halt. Ne? Also ja, am Ende war es gut, alle waren zufrieden. Fertig, ne?
Ich muss noch mal fragen, wo wohnt ihr jetzt genau? Also ich würde nicht, also zum Wein komme ich immer gern vorbei, aber ist das jetzt vor Ort von Bielefeld oder wo ist das genau?
Das ist eine Viertelstunde östlich von Bielefeld. Es nennt sich hier Oerlinghausen, es ist eine Bergstadt. Wir wohnen hier am Teutoburger Wald, so in den Bergen. Und die sagen hier immer so, das ist das Beverly Hills von Bielefeld, weil das hier so in den Bergen drin ist. Die ziehen sich so die ganzen, die Großverdiener ziehen sich so in dieses Oerlinghausen zurück, weil sie hier im Grünen wohnen, die haben ihre Ruhe und pendeln für den Job nach Bielefeld ein. Halt, ne? Weil Bielefeld an sich ist toll, gar keine Frage. Ich würde da jetzt aber nicht wohnen wollen.
Also ich hab nämlich Verwandtschaft in Bielefeld, deswegen frage ich. Ich habe es bis die ganzen Jahre noch nicht geschafft, ins Dr. Oetker-Haus zu gehen. Ich finde halt, Bielefeld ist sehr, sehr multikulturell. Also es ist ja auch ein hoher Migrationsanteil, jedenfalls dort, wo meine Verwandtschaft lebt, die auch so am Stadtanfang wohnen. Aber mit dem Bus ist man ja auch immer ganz schnell in der Stadt. Deswegen, weil du vorhin auch gesagt hast, dass das so katholisch geprägt ist, das war jetzt eigentlich gar nicht so mein Bild von der Region dort, wenn wir dort sind. Deswegen habe ich jetzt nochmal gefragt.
Ja, das ist also hier Oerlinghausen tatsächlich ist so. Aber mir ist das auch aufgefallen, als Berliner, wohlgemerkt. Ne? Man läuft durch die Bielefelder Innenstadt und sagt, das ist aber hier ein Potpourri an Kultur. Ne? Also, und deswegen glaube ich, ist es vielleicht doch ein bisschen offener hier einfach. Ne? Weil die Menschen es tatsächlich ja gewohnt sind. Das ist halt nicht eine Einwanderungsstadt, aber es sind halt viele Kulturen. Und ich glaube, dementsprechend sind die halt auch schon ein bisschen offener. Und in Berlin schreibt man sich das groß auf die Fahne, dass man offen ist, aller Kultur gegenüber aufgeschlossen ist, lebt das nur leider nicht so. Ne? Also
deshalb, das bei Berlin ist ja so für mich als junger, schwuler Mann war halt Berlin immer so die Stadt Freiheit. Und man muss halt immer gucken, es kommen ja immer ganz fast täglich irgendwelche Berichte von Übergriffen auf queere Personen in Berlin. Da gibt es ja auch so diese klischeebehafteten Viertel, also Neukölln und Marzahn und so. Dann gibt es ja natürlich auch diesen Sicherheitsbereich, so Motzstraße und so, wo ja das eigentlich an jedem Fensterbrett eine Regenbogenfahne hängt. Und da kommen wir jetzt ja mal zum Thema. Es gibt ja auch wirklich negative Erfahrungen. Also sowas, was wir hier so erzählt haben, das ist unangenehm manchmal gewesen oder Situationen zum Fremdschämen. Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die aufgrund, dass sie Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit ausgetauscht haben, beleidigt werden, angegriffen werden. Und das hört man ja auch aus Berlin, also gefühlt sehr oft. Wo du noch in Berlin gewohnt hast, ist dir da mal irgendwie was passiert? Oder generell hast du so richtig krasse negative Erfahrungen mal gemacht?
Also ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bin, irgendwo, auch in Berlin im Nachtleben alleine unterwegs bin, habe ich so eine Erfahrung noch nie gemacht, überhaupt noch nicht. Ist auch so ein bisschen, weil man wahrscheinlich auch ein gewisses Klischee vielleicht nicht erfüllt und man oft gesagt bekommt, oh, hätte ich jetzt bei dir gar nicht gedacht, irgendwie so, ne? Aber wenn ich so mit meinen Freunden, mit meinen schwulen Freunden unterwegs war, dann haben wir schon die ein oder andere Sache. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Freunde, die sind Drag Queens, ne? Und auch schon seit Jahren und auch einfach Freunde, die sich einfach, die ja sich ein Ei drauf pellen, ob die jetzt Nagellack tragen oder was auch immer. Das ist denen egal. Die tragen das, weil sie es wollen, weil sie es toll finden. Die schminken sich, weil sie es toll finden und so what. Ne? Und wenn ich dann mit denen unterwegs war, also wir wollten mit dem Taxi fahren von einem Club in den nächsten. Wir haben vier Taxifahrer gebraucht tatsächlich, bis uns jemand mitgenommen hat. Also, ne, weil ich will auch kein Klischee erfüllen, aber man weiß ja auch, ne, wer ist so alles Taxifahrer und was haben die vielleicht mit so einem Rollenbild im Kopf. Bis hin aber auch tatsächlich, dass wir aus dem Taxi geworfen wurden oder auch schon, dass eine Flasche nach uns geworfen. Also tatsächlich auch schon so richtig hardcore tatsächlich. Bis hin zu einer Messerbedrohung habe ich auch schon erlebt. Meistens ist es immer dann, wenn der Abend richtig geil ist und ausklingt und du dann irgendwie auf dem Weg nach Hause bist. Und dann triffst du so die Geister der Nacht, ne, die sich tagsüber nicht raustrauen, weil sie viel zu viel Angst vor der Gesellschaft haben und nachts denken, die können sich benehmen wie Sau und dann gehen die halt raus und den nächstgelegenen, den sie sehen, wo sie denken, ja, ne, da haben wir mal richtig einen drauf, die fühlen sich dann natürlich in der Gruppe noch extrem stark. Und ich habe mich deswegen tatsächlich auch schon handfest geprügelt und bin auch relativ relativ verschont geblieben, muss man dazu sagen. Aber du hättest mal den anderen sehen müssen.
Also, ein starker Mann.
Aber also das hat mit mir viel gemacht am Ende tatsächlich. So körperlicher Übergriff. Ich meine, so das Psychische ist das eine, das kann auch extrem viel mit einem machen. Wenn es aber in die Physis geht, dann ist es schon so, der dringt ja in meinen intimen Bereich ein, in meinen privaten Bereich, greift mich an, verletzt mich und so weiter, dann ist es schon ein bisschen heftiger. Und da muss ich ein bisschen schlucken. Da hatte ich echt ein paar Tage mit zu kauen und habe überlegt, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ich habe irgendwann für mich entschieden, es wird immer Menschen geben, in deren Weltbild du nicht passt. Es wird immer irgendeinen Mensch geben, der ein Problem mit dir hat. Ne? Man kann nicht bei jedem immer so mit gute Laune haben, obwohl ich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin und versuche immer, mich zu rechtfertigen, beziehungsweise ich lasse mich selbst in so eine Rechtfertigungsrolle schieben. Ich muss immer sagen, ich bin relativ gut davon gekommen, aber wenn ich meine Freunde sehe, also die Drag Queens, die haben nach des Nachtens schon tatsächlich körperliche Angriffe erlebt, bis hin zu krankenhausreif geschlagen, dann wird es schon hart. Ne? Und man wird wütend. Man wird einfach wütend auf die Dummheit der Menschen einfach. Ne? Das ist dann echt mies irgendwie. Ne?
Ich habe damals hier von Candy Crash und von Bambi Mercury, die hatten das ja schon erzählt, die konnten halt einfach nicht mit der Straßenbahn zu Auftritten fahren und haben dann halt wirklich auch aufs Taxi übergegriffen und hatten halt auch Probleme. Und Bambi Mercury hat ja letztens auch erzählt, die hat das sogar jetzt dann, glaube ich, umgeswitcht auf Uber oder was gab es denn da noch, irgendwas andere. Und ist selbst dann, aber in einer anderen Form, halt, dass die Fahrer auch meist, also man will jetzt hier niemanden irgendwie diskriminieren, aber halt auch so mit Migrationshintergrund, sie dann gemeldet haben, dass sie die Maske im Auto nicht getragen hat. Das ist halt auch eine andere Form der Diskriminierung gewesen, um ihr da so eins auszuwischen. Das habe ich letztens erst wieder gelesen gehabt. Ne? Das war auch vorhin, auch wo das anfing, mein erster Gedanke, weil die damals ja auch ausführlich darüber gesprochen hatten, was die da so für bespuckt in der Bahn und auch tätlich angegriffen wurden und so. Das ist halt so als Mensch, der eigentlich immer dachte, Berlin, du kannst halt überall, ne, auf böse Menschen treffen. Das kann da eigentlich in Leipzig, ich überlege gerade, ob es in Leipzig schon mal so, na, in Leipzig gab es ja damals diesen Vorfall, wo die Transperson an der Uni angegriffen worden ist. Ne? Das war ja auch damals medial sehr präsent.
Fällt mir gerade so ein. Im Großen, es ist ja so ein Phänomen dort, wo immer besonders laut getönt wird. Wir sind hier tolerant. Ist halt die Frage, warum tönt man das so laut? Weil wenn man tolerant ist, muss man es nicht nochmal extra betonen.
Ja, da sind wir auch beim Pinkwashing. Mädchen, ne? Das ist genau dasselbe. Nur weil ich mir eine Regenbogenfahne ans Haus klebe, bin ich ja noch lange nicht tatsächlich queer zugewandt. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Aber auch wieder Klischeebegriff, ne? Pinkwashing ist eigentlich auch schon wieder so ein Klischeebegriff, ne? Warum pink?
Ja, tatsächlich. Es ist wirklich so, man bringt es halt damit in Verbindung. Ne? Also das ist das Klischee, ja, absolut. Eben, gebe ich dir recht. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was Pinkes zu Hause habe. Da müsste ich gleich erst mal schauen. Ne?
Ich kann dir was leihen.
Basti hat doch was aus mit Pailletten und sowas.
Ich habe sogar alles da. Ich habe sogar ein pinkes Mikrofon.
Ja, stimmt. Oh, stimmt.
Ja, ich finde es halt auch so immer lustig, so, wo ich mich damals geoutet habe auf Arbeit und zum Geburtstag, da haben mir dann immer alle irgendwas mit Regenbogen geschenkt, also die Nivea-Creme mit Regenbogenmuster und so, und haben dann irgendwie so erwartet, dass du dich halt so freust, und du hast dann halt auch so getan, als ob du dich freust, weil die sich so gefreut haben, weil, sag mal, wenn du jetzt keine großartigen Berührungspunkte damit hast, dann ist es ja auch jetzt nicht schlimm, ich kann jetzt nicht da von jedem erwarten, ich sehe ganz schrecklich aus, sehe ich gerade, was habe ich denn von der Kamera? Man muss halt auch auf die Leute auch drauf zugehen, und wenn halt jemand die Erfahrung nicht damit hat und dann auch Fragen stellt, man hat auch manchmal gemerkt, wie die das dann so, schon so hinterfragt haben, aber einfach aus Interesse halber, dann erzähle ich da halt auch. Ne?
Wie ist das? Was mich mal interessieren würde, ist ja, ich merke das ja in meinem Job, wenn ich irgendwie zu Fotoshootings fahre oder irgendwelche Videodrehs oder irgendwie so ein Kram. Also wie geht ihr denn damit um? Ich weiß immer nicht so richtig, wie charmant versuche. Ich habe schon so meine Standardsätze und so weiter, und das klappt auch immer ganz gut. Aber ich werde halt auch von Frauen angesprochen, auch in Clubs oder ähnliches. Ich kriege immer von Frauen Nummern zugesteckt, was ich ja, also ich finde es ja sehr nett und ich finde es auch charmant. Ne? Aber wie bringt man dann so ein Mädel ganz schonend einfach, also natürlich total unverblümt, das sage ich auch entsprechend. Habt ihr solche Situationen erlebt und wie macht ihr das dann? Oder wie geht ihr damit um in jedem Fall?
Also im ersten Schritt ist mir das persönlich total unangenehm, wenn eine Frau irgendwie mich anbaggert oder angrebt. Ja. Ich stelle mir vor, so ist es wahrscheinlich für Hetero-Männer, die von schwulen Männern angegraben werden. Also keine Ahnung, aber mir ist es sehr unangenehm, weil ich damit gar nicht umgehen kann und umgehen möchte eigentlich. Aber ich sage dann meistens, weil ich dann meistens in der Regel schon mindestens 3-8 auf dem Kessel habe, sage ich dann halt so, wie es ist hier, sorry Mädchen, falsches Team oder oben zu viel, unten zu wenig und so.
Das ist auch einer, ich sag auch mal, ist total lieb gemeint, aber du hast hier oben leider zu viel und da unten zu wenig. Und damit ist dann... Okay.
Oder ich habe auch schon, glaube ich, schon mal gesagt, du bist nicht mein Typ, aber dein Freund ist ganz nice oder so. Aber...
Oh, Bitch-Fight-Alarm.
Naja, die hat angefangen. Also, war mal sehr unangenehm, wo ich bei Bastis berühmter Hochzeit, wo seine Kollegin mich fast abgeschleppt hätte, die doppelt so alt war.
Der musste leider deine Illusion nehmen, die war einfach angetrunken und das war der egal, weil der gerade getanzt hat, die wollte einfach nur tanzen, da warst du halt im Weg.
Ja, da müssten wir Schwulen natürlich auch immer hinhalten. Ne? Wenn keiner mit der Dame tanzen will, dann muss am Ende immer der Schwule hinhalten. Ne? Der ist dann der Lars.
Der geht ihr wenigstens nicht an die Wäsche.
In der Regel nicht. Also
unter Alkohol-Einfluss also kann alles passieren, glaube ich.
Genau, also ich habe auch wirklich ganz oft erlebt, dass Frauen halt auch übergriffig wurden. Also ich nenne das jetzt mal so dramatisch. Griffig, ne? Aber die mir mal in den Hintern packen oder mir unter das T-Shirt fassen oder in die Hose fassen oder so, wo ich mir mal denke, das sind dann die unangenehmen Situationen. Das möchte ich weder als Mann noch als Frau, beim Mann, Frau, was auch immer. Ne? Und oft habe ich auch Mädels, wo ich denen dann sage, also Club ist das oft oder wo auch immer, du bist jetzt nicht, also du bist halt eine Frau und ich stehe auf Kerle. Und die dann sagen, ja, ist mir schon klar, ne? Aber ich will einfach mal wissen, wie es mit einem Homo ist. Da frage ich mich, also...
Ich würde aber nicht wissen, wie es mit einem Hetero ist, oder? Naja, kommt drauf an.
So tief beleidigend irgendwie, ne? Ich weiß nicht, vielleicht echauffiere ich mich darüber zu sehr, aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen, du wirst so reduziert.
Das ist wie wenn du irgendwie in ein Schnellrestaurant gehst und sagst, heute nehme ich, bestelle ich mir mal den Burger, weil den will ich heute mal ausprobieren.
Ja, genau. Ja, das finde ich schon ein bisschen schwierig, aber andere Sachen, also mein bester Freund ist ein Hetero und der sagt immer, mein Gott, ne? Wenn ich so viele Zettel mal von den Mädels kriegen würde, ich wäre total happy und so. Ich sage, ja, du kannst du gern haben, ich gebe dir auch immer gern weiter. Also ich vermittle immer direkt weiter und sage, du, ich nicht, aber guck mal, er hier, ne? Manchmal klappt es, manchmal weniger. Also ich kann damit nicht viel anfangen. Ich nehme die Nummern vielleicht dann nochmal irgendwie dankend an, weil ich habe gar keine Chance, dass sie mir die Zettel da in die Hand drücken oder so, aber versuche dann schon ganz gentleman-like das irgendwie so in die richtige Bahn zu lenken.
Wir hatten ja nochmal eine Umfrage gemacht, unsere liebste Umfrage, und unser Umfrageexperte, der liebe Basti, wird uns das Ergebnis vorstellen.
Wir hatten unsere Ferrero-Küsschen gefragt, hast du schon mal negative Erfahrungen mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit gemacht? Und haben gesagt, leider ja 48% und nein 52%.
Und ich glaube ja, ein paar haben ja auch noch was dazu geschrieben, ne?
Es kommt ja darauf an, was Zärtlichkeiten sind. Ich meine, wenn die Polizei daneben steht, wenn man gerade mit einem Typen rumleckt, also richtig rummacht.
Ach, da gibt es auch etliche Polizisten.
Könnte das, könnte das verständlich sein. Also das ist aber leider gesellschaftlich ja nicht so anerkannt, dass man im öffentlichen Raum rumvögelt. Ich würde es tun, aber darf man ja nicht so wirklich.
Nur mal so eine Randstory, ich hoffe, ihr hört es nicht. Unser Polizeirevierleiter hier bei uns im Leipziger Norden, der ist ja selber auch offen homosexuell, also das ist kein Thema. Der hat irgendwann mal, glaube ich, sein Team gesagt, so Leute, wenn ihr zwei Männer seht, die da irgendwo, solange sie niemanden ärgern, die haben da einfach ein bisschen Spaß, lasst sie da einfach Spaß haben.
Muss man auch machen,
ne? In der Position, das ist auch eine Botschaft.
Also alle, die in Leipzig wohnen, in Nord könnt ihr vögeln, wo ihr wollt.
Solange man keine anderen Menschen damit irgendwie ärgert.
Stelle ich mir jetzt hier in der Region ein bisschen schwierig vor. Ich habe es noch nicht probiert, lege es jetzt aber auch nicht drauf an.
Manche haben halt Niveau. Also ich habe mal rausgesucht, also einer hatte zum Beispiel geschrieben, dass er von seinem Partner zum Bahnhof gebracht wurde und zum Abschied haben sie sich halt geküsst. Da hat es aus dem Küchenfenster von einer großen deutschen Pizzalieferkette getönt, dass das widerlich ist. Und da hat sich halt jemand mit seinen Kollegen aufgeregt, dass es halt nicht appetitlich ist, dass die sich geküsst haben. Und die beiden haben es ignoriert, aber es war halt für die beiden ein unschöner Moment, weil die sich halt dann für längere Zeit verabschiedet haben und deswegen längere Zeit getrennt waren. Und das war dann halt Abschiedsmoment, der ja eigentlich schon schlimm genug ist, wurde dann halt durch diese zärtliche Geste, die dann so betitelt worden ist, gestört. Und halt so, es kam öfters so, also Beleidigung schon bei Händchen halten, wenn man so durch die Stadt gelaufen ist, haben auch einige geschrieben. Einer hat geschrieben, dass nach der Party sich im Bus geküsst haben. Und da kam halt eine Reaktion von einem Fahrgast, sowas hätte es unter Hitler nicht gegeben. Und dann halt auch bei Küssen in der Öffentlichkeit verbal angegriffen worden sind. Und in der U-Bahn ist halt auch immer so ein typisches Szenario. Also ich finde halt Berliner U-Bahn sowieso gruselig. Ich werde nie vergessen, wo ich damals mit Steffen in Berlin war, ich mich dann mit meinem Ex-Freund getroffen habe und die konnten sich ja leider auch im ersten Blick nicht leiden. Und deswegen bin ich dann vom Hostel alleine durch Berlin zu Steffen gefahren, der irgendwo in der Innenstadt war. Wie unwohl ich mich da schon alleine gefühlt habe, in diesen Bahnsteigen und dieses U-Bahn-System, das macht mir so viel Angst. Also das kann ich irgendwie, das ist für mich so ein Horrorfilm-Szenario da in Berlin.
Das hat aber seine Gründe, weil U-Bahn hat tatsächlich auf viele Menschen den Einfluss, dass sie das Gefühl haben, sie sind jetzt in einem noch geschützteren Raum, wo sie hat tun lassen können, was sie können, als wenn es jetzt zum Beispiel draußen in der Öffentlichkeit ist. Ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei U-Bahn, da wäre ich auch, da würde ich niemals, also da würde ich halt schon gucken, aus Selbstschutz.
Wenn wir unterwegs sind im Club oder ähnliches, wir fahren natürlich auch U-Bahn oder öffentliche, ich bin jetzt nicht mehr so der öffentliche Fahrer, aber wir achten immer darauf, dass wir gemeinsam fahren. Also wir lassen nie jemanden irgendwie allein irgendwo fahren, auch nicht allein von einer Party irgendwo abhauen und wissen, dass der jetzt eine U-Bahn, nicht mal U-Bahn, das geht doch richtig gut, übergriffig zu werden in der Straßenbahn übrigens, in der Tram. Aber da achten wir halt drauf. Ne? Und das kann ich auch tatsächlich nur jemandem, ob er jetzt homo ist oder nicht, raten. Gerade in so einer Großstadt wie Berlin, ich sag mal, das ist so ein bisschen der Moloch. Ne? Und da ist es schon ganz gut, wenn man ein bisschen drauf achtet, dass man nicht unbedingt so des Nachtens alleine an so verlassenen U-Bahn-Stationen steht oder fährt, ne? Sondern dann vielleicht in einer Gruppe oder dann sich notfalls halt ein Uber oder was auch immer.
Er hatte noch jemand geschrieben, dass er halt versucht wurde, die anzuspucken, aber nicht getroffen haben. Also das ist ja wirklich dann auch das widerlich. Das ist ja auch schon eklig. Und einer hatte dann noch geschrieben, auch, dass er angegriffen wurde. Und der hat dann halt darauf reagiert und hat dann halt so Kommentare gemacht, was glücklicherweise für ihn gut ausgegangen ist. Also er hat, wenn man das so, ich wiederhole das jetzt nicht so alles, was er gesagt hat, aber er hat es dann halt, ist sehr in die Konfrontation gegangen, wo zu seinem Glück das aber auch nicht eskaliert ist, sage ich mal. Aber so, wo ich das so gelesen habe, was er da gemacht hat oder gesagt hat, also er hat sehr frech auf diese Homophobie reagiert, war da auch ein bisschen stolz drauf. Für ihn ist es gut ausgegangen, sage ich mal, aber ich würde so in so eine Situation, ich würde versuchen, persönlich aus so einer Situation rauszugehen und gar nicht zu reagieren. Manche machen das natürlich auch aggressiv, ne? Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, auch kein Handbuch, wie man sich da zu verhalten hat. Ich glaube, es ist auch irgendwie situationsbedingt. Aber ich finde halt, Angriff ist da halt keine gute Verteidigung, muss ich sagen. Wenn man angegriffen wird, körperlich, dann muss man sich natürlich verteidigen. Das ist natürlich auch keine Frage. Aber das sind so Situationen, die eigentlich keiner gerne kommen möchte.
Ich bin ja mit meinem Mann, wir reisen ja unheimlich viel. Und wir sind halt auch viel in muslimischen Ländern unterwegs. Immer wieder im Oman, Abu Dhabi und was weiß ich nicht alles. Ne? Da ist natürlich die ganze Situation für homosexuelle Paare natürlich nochmal eine ganz andere. Auch Singapur ist auch zwar total weltoffen, aber dann ja dann doch irgendwie nicht. Also die Hotels sind sehr tolerant. Also da merkt man jetzt nicht so, die machen auch keinen Unterschied. Liegt vielleicht auch zum Teil daran, dass sie wirklich oft denken, wir sind Brüder, sehen uns relativ ähnlich, gleicher Nachname. Dann tun sie uns immer den Gefallen und ziehen die Betten auseinander. Wir schieben die dann nochmal abends wieder zusammen. Aber da haben wir es auch schon oft. Wir haben mal spaßenshalber Grindr angeschmissen dort und das ist echt schon ein bisschen krass. Ne? Also wir haben uns dann so kontaktet mit so ein paar in Abu Dhabi zum Beispiel, die uns dann geschrieben haben. Wir haben uns mit niemandem getroffen, weil es uns einfach so eine heiße Kiste war. Aber wir haben einfach mal mit denen geschrieben, wie die Situation ist. Und das war schon sehr interessant zu hören, wie die auch ihre eigenen Schutzräume haben, wie es tatsächlich doch unter der Hand auch so ein Stück weit toleriert wird. Und es auch so Hidden Clubs gibt innerhalb dieser Stadt, was man überhaupt nicht denkt und was natürlich bei denen ja extrem gefährlich ist. Das macht mir, glaube ich, immer am meisten Kopfschmerz, ne? Wo schwule Freunde von mir sagen, wie kannst du nur in solche Länder fahren? Ne? Also sei es jetzt Russland, Türkei oder auch in den arabischen Ländern, wohlwissend, was da passiert. Aber ich denke mir, das passiert überall. Ne? Also diese Diskriminierung findet überall statt. Da ist vielleicht noch staatlich unterstützt, macht es noch schlimmer. Das wäre ja wieder so, dass ich mir meine persönliche Freiheit einschneiden lasse. Und genau darum geht es doch auch. Ne? Also um diesen Kampf darum, das endlich angenommen, akzeptiert zu werden. Ne?
Da merkt man dann eben doch, dass man vielleicht einerseits immer so sich selbst reflektieren sollte, wie man selbst auch vielleicht andere Leute manchmal anschaut und was das mit einem machen kann. Aber dass es vielleicht im Großen und Ganzen wir doch in den letzten Jahrzehnten doch eine einigermaßen gute Entwicklung in Deutschland haben und wo andere uns vielleicht noch beneiden wollen. Auch wenn es noch nicht perfekt ist in allen Situationen, aber ich sag mal, eine Gesellschaft, die lernt Stück für Stück, ist ja immer ein Fortschritt. Und ich glaube, man darf auch immer nicht erwarten, dass es jetzt von zack und plötzlich sind alle mega tolerant, sondern das ist ja auch ein Prozess und hat auch mit ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Dieses so, ach, ich hätte nicht gedacht, dass Schwule so nett sein können und sowas alles. Solche Sachen kennt man ja vielleicht schon mal gehört.
Was ist jetzt dein Fazit, Micha?
Mein klassisches Fazit. Ich hätte da noch zwei Sätze dazu, tatsächlich.
Mach's uns.
Soll ich zum Ende kommen?
Mach's uns richtig ordentlich.
Na dann gebe ich mal mein Bestes. Tatsächlich, weil erstmal, also ich glaube, jeder kennt irgendwie Situationen, wo er unangenehme Erfahrungen gemacht hat, bloß weil er vielleicht ganz normale alltägliche Zärtlichkeiten mit jemandem ausgetauscht hat. Aber ich glaube, und das ist das Wichtige, ich glaube, jeder von uns sollte sich auch immer mal hinterfragen, wie tolerant ist man selber zu bestimmten Personengruppen, zu bestimmten Personen, oder finden wir es nicht auch manchmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn sich allein ein Heteropärchen mal irgendwie Zärtlichkeiten austauscht. Am Ende sollten wir immer ein bisschen selbstkritisch sein. Das ist, glaube ich, so eine Botschaft, weil man verlangt immer ganz, ganz viel Toleranz von anderen, aber ich glaube, man sollte auch mal selbst überlegen, bin ich denn selber auch so tolerant, daran, wie ich es von anderen erwarte.
I'm ready. Ich fand dein erstes Fazit besser.
Oh, das ist aber, siehst du, das ist jetzt aber auch wieder diskriminierend, weil das kommt ja immer darauf an, wie deine persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit dazu gepasst haben.
Ja, zum Thema Diskriminierung habe ich oft meine eigene Meinung. Also, aber die möchte ich jetzt hier nicht äußern.
Es bringt halt nichts mit der Brechstange, da irgendwie was einzufordern und auf Zwang. Also ich habe das ja selber auch in der Familie. Damals das Auto von meinem Mann war ja auch nicht so einfach, und weil die Leute einfach keine Berührungspunkte hatten, die kannten nur Homosexualität aus Medien und dachten, dann haben sich halt da Sorgen gemacht, und dann haben die mich kennengelernt, ich habe die kennengelernt, und es war manchmal so, na, man saß halt voneinander, die wussten mit mir nicht viel anzufangen und ich mit denen nicht. Ich habe auch manchmal gedacht, Mensch, ja, es heult manchmal noch so manche Kommentare, aber man muss halt doch ein bisschen geduldig sein, und es kommt natürlich an welchen Kontext. Also es gibt Menschen, mit denen will ich nichts zu tun haben, und wenn die dann meinen, die sollen andere Leute beurteilen, bevor sie auf ihre eigene Tür kehren, dann sollte es bitte schön tun. Wenn ich mich für jemanden interessiere und ich merke, der andere hat aber so Fragen oder so Berührungsängste, dann kann ich ja auch viel durch erklären oder durch, was weiß ich, erzählen. Ja, man muss halt immer gucken, in welchem Kontext, aber wir können jetzt auch nicht hier immer vorne ran treten mit der Brechstange und die Leute mit unserer Regenbogenflagge da erschlagen. Ja, wir haben auch in unserer eigenen Community genug zu tun mit Diskriminierung, ja, mit Ausgrenzung, mit Rassismus, gibt ja auch Transphobie innerhalb der Community, es gibt Homophobie innerhalb der Community und, ne, und mit diesem Klischee Mann, Frau, wer ist Mann, wer ist Frau und so. Da haben wir auch untereinander viel aufzuarbeiten. Und das ist ja auch immer noch, wenn die Leute das mitbekommen, für die ja auch immer so Wasser auf den Mühlen, sage ich mal. Ne? Wenn die sehen, dass man sich untereinander sogar zerfleischt aufgrund von Körperlichkeiten oder was weiß ich, von Handicaps oder so, ne, das ist ja für die auch, das kriegen die ja auch mit. Ne?
Sehe ich genauso. Gerade die Community, die ja so laut nach Toleranz und Akzeptanz schreit, sollte sich das erstmal selbst nochmal ganz in Großbuchstaben ins Heftchen schreiben, weil genau da findet eben auch ganz viel Diskriminierung statt. Egal warum, ob du einen Pickel hast, ob du eine große Nase hast, ob du dick bist, ob du eine Behinderung hast, es ist scheißegal tatsächlich. Aber um vielleicht das jetzt nicht nur negativ zu sehen, muss ich auch sagen, gerade in Clubs, das sind halt auch Schutzräume. Ne? Also gerade in Berlin hast du ja so eine Schutzräume, ich nenne immer nur das Schutz, so als größten Schutzraum immer, in Neukölln. Und siehst du ganz oft auch Frauen, die dort feiern. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, ich komme ja irgendwie immer mit den Frauen ins Gespräch, irgendwie muss ich ja mal meine Strategie ändern. In dem Fall, wenn die mich ansprechen und ich frage die mal, ich sage, du weißt schon, dass du hier in einem Gay-Club bist. Ne? Also du weißt schon, also klar, es sind auch Lesben und Schwule und so weiter, aber du siehst ja hier 90% Männer. Du weißt schon, ne? Und so, also da geht heute nachts nichts bei dir. So, ne? Und die sagen aber immer tatsächlich, und da mir hat mal so ein Mädel gesagt, und das hat mich so ein bisschen reflektieren lassen und muss dir auch recht geben, die hat gesagt, weißt du, in keinem Club der ganzen Stadt oder in keinen Clubs, wie in Gay-Clubs, fühle ich mich nicht nur sicher, weil ich eine Frau bin und halt nicht so extrem blöd angegraben werde von irgendwelchen besoffenen Heten, sondern vor allem auch erlebt sie, und das ist auch meine Erfahrung, nirgends so friedliches Miteinander. Auch wenn es natürlich innerhalb der Community viel Inakzeptanz gibt und so weiter. Aber wenn das zusammen feiern ist und so weiter. Ich habe in diesen ganzen Jahren, und ich bin ja nun auch schon 23,5, in diesen ganzen Jahren ja erlebt, ich habe noch kein einziges Mal eine Prügelei in so einem Club erlebt. Ich habe immer ein gutes Miteinander. Und wenn man angegraben wird und man ihm ganz klar und deutlich dann sagt, ey, Kollege, ne, bis hier und nicht weiter, will nicht, dann lässt er auch ab und dann ist das auch das Thema durch. Ne? Das habe ich in Hetenclubs anders erlebt, um ehrlich zu sein. Und deswegen würde ich da auch nochmal so eine Lanze dafür zu brechen, dass die Community tatsächlich sehr, sehr friedlich miteinander feiern kann und man sich da überhaupt keine Gedanken macht. Tatsächlich. Würde ich behaupten. Also ich behaupte das jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung heraus. So.
Das stimmt schon. Ja, das ist, man muss halt jetzt nochmal, wenn man jetzt in einen Hetero-Club gehen würde und da jetzt als Männer oder als Frauen, es geht ja auch die Frauen, die, wir haben auch schon mit lesbischen Paaren gesprochen, die halt in Hetero-Clubs waren, sage ich mal, und da auch dann angegraben worden sind und hier mal einen geilen Drei oder so, und wenn sie das abgelehnt haben, dann tatsächlich dann auch beleidigt und sogar angegriffen worden sind, ne, ja, von frustrierten Hetero-Kerlen oder so. Das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also sicher ist man, glaube ich, nirgendwo zu 100%.
Ich glaube aber, das ist so in der Community vielleicht, ich weiß nicht warum, oder durch dieses, ich nenne es mal so Gay-Romeo und Grindr und was es nicht da alles gibt dafür Dinge, dass es halt so einen Verhaltenskodex, so einen unausgesprochenen Verhaltenskodex gibt, den man irgendwie so mitbekommt, ne, wo es dann heißt, wenn ich halt eine klare Ansage kriege, ist nicht, ne, hab keinen Bock, hab kein Interesse, dann ist das Thema auch erledigt. Ne? Also das merkt man ja ganz oft, wenn sie sagt, hey, nee, sorry, kein Interesse, okay, bye, ciao, mach's gut. Und so ist es ja dann auch im Club. Und Heten sind genauso Männer wie wir. Wir sind genauso Männer wie die Heten. Aber komischerweise fühlen die sich ganz oft in ihrer Ehre verletzt und werden deshalb so, wie sie dann im Frauen gegenüber werden können. Und weil sie halt immer noch eintrainiert, schwache Geschlecht, da kann ich jetzt nochmal richtig einen draufhauen, weil wie kann ich mich abservieren? Und ich glaube, dass bei Schwulen halt durch diesen unausgesprochenen Verhaltenskodex einfach ein bisschen friedlicher und abgeklärter.
Weil gerade bei Chats bekommt man schon manchmal noch eine Beleidigung hinterher. Hey, du bist süß, hast du Bock? Nee, danke, bist nicht mein Typ. Du bist eh nicht so toll, geh kacken oder geh sterben oder sowas. Das kriegt man gerne noch hinterher.
Hat's noch nie.
Das sieht man öfter, ich auch nicht, aber das sieht man öfter mal. Also so gerade so, ja, ich schreibe, du bist angeschrieben, sagst nein und kriegst dann nochmal eine Beleidigung, dass du ja doof bist und den in Ruhe lassen sollst.
Weißt
du? Also in echt passiert das meistens nicht. Da kriegst du vielleicht wenigstens noch so ein Ja, Arschloch oder sowas und dann ist die Person weg. Im Darkroom muss man mal schon die Hand ein bisschen stärker wegschieben manchmal, aber in der Regel wird man da auch nicht vergewaltigt oder wirklich gezwungen, außer man möchte es natürlich. Aber da gibt es wirklich so einen Kodex, so wenn einer sagt nein, dann ist auch nein.
Nein heißt nein.
Genau. Bestimmt die Hand zur Seite schieben, wenn wir mal im Darkroom bleiben, ne, und dann bleibt die auch weg.
Also wunderbare Kommunikation.
Ja, oder notfalls nimmst du einfach so wie ich immer deinen knapp 2 Meter großen besten Freund mit, der Hete ist. Der schiebt sich immer so dazwischen und sagt, Finger weg, Mäuschen ist meiner. Ne? Also,
macht er das auch im Darkroom? Bitte? Macht er das auch im Darkroom so?
Er kommt auch mit in Darkroom, ja, findet er immer total interessant. Ich muss ihm nur mal sagen, er soll sein Handy-Blitzlicht ausmachen, das finde ich halt nicht so krass. Ne?
Ach so, welche seid ihr? Das sind ja die Schlimmsten. Komm mal rein, mach einen Krach, mach das Licht an. Ja, das ist ganz furchtbar.
So, hallo, wir sind mal da. Nein, oh Gott. So, wir driften aber ganz schön vom Thema jetzt trotzdem
ab. Wir driften schon die ganze Zeit ganz schön vom Thema ab.
Deswegen, lieber Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute deine Zeit für uns geopfert hast. War auf jeden Fall auch sehr spannend, auch nochmal ein bisschen was zu erfahren, auch nochmal so deine Sichtweisen, deine Erfahrungen. Gibt es denn irgendwie, wo man dir vielleicht folgen sollte und könnte und sowas, vielleicht mal so als kleinen, wer sich für interessiert, so für diesen wunderbaren Menschen, der dahinter steckt?
Das könnt ihr gerne tun. Also ihr könnt, bei Instagram könnt ihr mir gern folgen und der gleiche Name, wie ich bei Instagram heiße, heiße ich auch bei TikTok. Das ist relativ easy zu merken. Bei TikTok bin ich aber noch relativ unerfahren und ich muss aber immer dazu sagen, alles, was ich dort mache, es ist alles ein Art Hobby. Ne? Also ansonsten, wer mich wirklich mal live erleben will, ganz live erleben will, ich mache oft Live-Events tatsächlich. Ansonsten darf er sich gerne mal in unserer Firma bewerben. Wir schreiben immer Stellen aus und dann
kommt das. Welche Branche ist das?
Dann lernt er mich richtig kennen. So,
jetzt welche Branche? Das wäre ja auch noch interessant.
Chemiebranche.
Ich wollte früher Chemielaborant werden.
Liebe Leute, denkt an das Sofa.
Ja, genau.
Ich hatte in Chemie immer eine Eins. Also, sehr gut. Auf jeden Fall. Wo kann man uns denn hören, lieber Basti?
Oh, das habe ich lange nicht mehr gesagt.
Na, dann wird's Zeit. Ja. Üben.
Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Na, überall eigentlich, wo man Podcasts hören kann. Ich zähle jetzt nicht alle auf und wenn so, dann einfach.
Vorletzte Woche beim Griechen konntest du das noch ganz gut. Nach so einem halben Liter Uso.
Gefühl. Ich hatte einen Uso-Cocktail, aber wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Gebt einfach ein
www.aufgeklärt.de
und da stehen alle Podcast abspielenden Plattformen, wo wir zu vertreten sind, also alle. Und da könnt ihr euch eins aussuchen, wo es euch gefällt. Ansonsten bei YouTube sind wir noch, da haben wir schreckliche Videos von uns und Instagram und Facebook und Twitter und StudiVZ.
Gibt's doch nicht mehr.
Ich habe eine Kollegin, die hat letztens ihr StudiVZ reaktiviert, das gibt es sogar noch.
Gibt es das noch echt?
Ja, ja, aber krass. Ich wüsste mein Passwort schon lange nicht mehr, weil ich habe als Jugendlicher andere Passwörter benutzt wie heute. Die hat es geschafft, die hat ihre alten Gruppen sogar noch gefunden.
Krass.
Ich habe meinen Mann über StudiVZ kennengelernt tatsächlich.
Das ist eine andere Story, die könnten wir wahrscheinlich stundenlang filmen.
Okay, dann bist du aber keine 23,5. Das hast du nicht verraten. Aber ich habe eine Frage, Du hast ja Instagram, TikTok, hast du auch Twitter?
Nein, habe ich nicht. Ich bin, also
besser für die
alle
Welt.
Sagen ja immer so.
Steffen ist gerade enttäuscht.
Ja.
Ich könnte jetzt noch sagen, ich habe noch OnlyFans.
Ja, dann wurde mir ganz Twitter, um das anzuteasern, um das zu verkaufen.
Ja, wurde mir ganz oft angeraten, ich soll doch mal OnlyFans-Account machen, aber das ist genau das, was ich auch immer allen anderen sage, das will keiner sehen. Deswegen lasse ich es einfach, mach's nicht. Tatsächlich. Also nee, ich habe kein Twitter, aber ihr könnt mir gern. Also ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich auf Insta und ihr findet mich
TikTok auf TikTok. Und TikTok, on the clock. Jetzt klingt das Lied euch noch schrecklich.
Also auf jeden Fall, wir danken dir, dass du da warst und mitgesprochen hast und mitdiskutiert hast. Und wir hören uns dann, glaube ich, alle irgendwann wieder. Und ich würde sagen, Basti würde ein Schnurrbart unheimlich gut stehen.
Weil der Schatten vom Mikro. Der Schatten vom Mikro, du hast das Licht halt ungesehen.
Ich hier ganz schreckliches Licht. Wie gesagt, ich bin
ja aus. Der Schatten vom Mikro lässt sich die ganze Zeit so einen schönen dicken Schnurrbart haben. Diese gehe ich dann schlucken. Und wir hören uns dann irgendwann in ein paar Wochen wieder. In zwei, theoretisch.
Jo.
Und habt ihr noch letzte Worte, liebe Menschen?
Amen.
Seid alle lieb zueinander. Liebe gewinnt immer. Amen.
Öffnet die Herzen und Herz die Öffnungen.
Oh, das Lilo. Ich vergesse es nicht. Auf jeden Fall auf Wiederhören.
Tschüss.
Ach so, tschüss.